Wiener Wissen. Wer forscht denn in Wien und woran? Lernen Sie Wissenschaftlerinnen hautnah kennen und machen mit ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft.
Herzlich willkommen bei Wiener Wissen. In diesem Podcast gibt es alle zwei Wochen Wissenschaft hautnah. Wir lernen die Menschen kennen, die dafür verantwortlich sind, dass wir laufend besser verstehen, wie die Welt so funktioniert. Und wir erfahren auch, wie diese Erkenntnisse gewonnen werden. Reisen Sie mit mir hinter die Kulissen der Wissenschaft. Bunt, vielfältig und voller neuer Einsichten. Heute freue ich mich ganz besonders, mit Tanja Lasic zu plaudern. Tanja Lasic ist PhD-Studentin am Department für Umwelthygiene und Umweltmedizin. Das ist das Zentrum für Public Health an der MedUni Wien. Ihre Dissertation wird betreut von Daniela Haluzer und sie forscht zu den Gesundheitsfolgen des Klimawandels und zum Potenzial urbaner, naturbasierter Lösungen. Was heißt das? Pflanzen in der Stadt. Also was können Pflanzen beitragen, um städtische Hitzeinseln abzukühlen? Da treffen sich ja unsere Forschungsinteressen wirklich sehr. Tanja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Tanja, wie bist du auf die Idee gekommen, Grün in der Stadt zu untersuchen und das mit Gesundheit in Zusammenhang zu bringen?
Also Grün in der Stadt hat mich eigentlich schon sehr lange bewegt. Ich würde schon sagen, in der Kindheit habe ich schon so eine starke Verbundenheit gefühlt zur Natur. Ich glaube, da geht es auch sehr vielen so. Vor allem Kinder empfinden das ja oft sehr stark.
Und irgendwann geht das weg, blöd, gell?
Irgendwann geht das weg. Ich habe das Glück gehabt, dass es mich noch lange begleitet hat, bis ins Studium hinein. Ich habe dann Umweltwissenschaften studiert. Und jetzt habe ich das Privileg, das auch wirklich darin zu arbeiten, daran zu forschen und diese Faszination zu nutzen und hoffentlich auch zugunsten der Zivilgesellschaft und zu einer besseren Zukunft.
Genau. Umweltwissenschaften, wie kann man sich so ein Studium vorstellen? Was lernt man denn da eigentlich alles?
Also Umweltwissenschaften ist ein sehr komplexes System eigentlich aus Wasser, Biosphäre, also alles, was lebt sozusagen, Boden, Atmosphäre und die Zusammenhänge davon, wie die in Wechselwirkung stehen. Und natürlich der Mensch ist ja auch Teil dieses Ökosystems im Sinne der Humanökologie, also der Mensch ist einfach Teil davon und den kann man nicht einfach so herausdividieren.
Genau, wir haben zwar Technologien erfunden, um eben die Umwelteinwirkungen ein bisschen von uns fernzuhalten, aber genau diese Technologien sind es ja auch, die die Umwelt dann massiv beeinträchtigen. Und da müssen wir wieder was Neues erfinden, damit wir wieder nachbessern und dergleichen. Und häufig wäre es doch viel gescheiter, wenn man nicht mit Technik an das Problem herangeht, sondern mal nachschaut, was kann denn die Umwelt selber bieten und wie können wir sozusagen mit Hilfe der Umwelt unsere Umwelt besser machen, nämlich nicht nur für uns, sondern für alle, die auf diesem Planeten leben. Also beispielsweise Flussschwimmen zum Abkühlen, statt irgendwie eine Klimaanlage einzubauen.
Ja, vollkommen richtig. Also das ist eben das Stichwort naturbasierte Lösungen, dass man eben sich nicht nur an technischen Lösungen orientiert, weil technische Lösungen oft zwar vielleicht effizient sind, aber sehr kurzfristig gedacht sind. Und naturbasierte Lösungen nutzt sozusagen sehr einfache Funktionen von Ökosystemen, das nennt man Ökosystemleistungen, wie zum Beispiel sauberes Wasser, saubere Luft, aber auch im Sinne der Psychohygiene, Wohlbefinden, das wir alle kennen, wenn wir einen Waldspaziergang machen, Windregulation und lauter überlebensnotwendige Funktionen, die eigentlich diese Ökosysteme und Netzwerke der Natur uns leisten. Und ohne die geht's nicht.
Und häufig, also du sprichst an, ja, die technischen Lösungen sind zwar effizient, kurzfristig, aber die kosten natürlich auch immer richtig. Energie, Rohstoffe und dergleichen. Also eigentlich effizient ist etwas anderes, weil irgendwo kommen die Kosten dann doch zum Tragen. Ne?
Richtig, ja.
Und wir treffen uns heute ja an einem der heißesten Tage im Jahr 2026. Also ich habe ordentlich geschwitzt auf dem Weg hierher.
Ja, so geht's mir auch.
Gut so, oder?
Ja, das Schwitzen ist eigentlich eine Funktion, die uns das Überleben sichert. Das ist auch, also nennt man auch Thermoregulation. Das heißt, der Körper versucht eben diese 37 Grad, dieses Gleichgewicht, das für unsere ganzen körperlichen Funktionen notwendig sind, wieder auszugleichen, indem wir schwitzen, indem wir uns abkühlen. Das gelingt uns, wenn die Luft trocken ist. Wenn sie aber sehr feucht ist, wird das immer schwieriger für uns. Und ja, das ist die große Problematik dann auch.
Mhm. Also im Moment haben wir ja vergleichsweise trockene Hitze, deswegen funktioniert das mit dem Schwitzen eigentlich ganz gut. Also wenn die Nachbarn in der Straßenbahn ein bisschen strenger riechen, dann nicht drüber aufregen, die kämpfen gerade übers Überleben, ja. So quasi. Also wenn die Temperatur sehr hoch ist und die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, dann kann unser Schweiß ja gar nicht mehr verdunsten. Dann fehlt die Verdunstungskälte, die uns normalerweise ermöglicht, diese Körpertemperatur zu halten. Wenn es jetzt irgendwie wirklich heiß und schwül ist und das Schwitzen nicht mehr funktioniert, was gibt es denn dann für Möglichkeiten, um uns vom Überhitzen zu schützen?
Also eine Funktion ist auch, dass sich eben die Blutbahnen erweitern und das Blut sozusagen aus dem Inneren an unsere
an die Körperoberfläche kommt.
An die Körperoberfläche kommt, genau, und so die Wärme abgetragen wird.
Mhm. Da hilft ein leichtes Lüftchen auch ein bisschen,
ja,
dabei.
Genau,
gell?
Richtig. Ja. Die große Problematik ist aber auch, dass das nicht nur abhängig davon ist, ob es jetzt bei uns, ob die tatsächlichen klimatischen Bedingungen schwüler werden oder nicht, sondern es sind auch andere Faktoren wie chronisch erkrankte Menschen, bei denen diese Funktionen eingeschränkt sind, auch, also die Schweißproduktion eingeschränkt ist. Frauen zum Beispiel sind davon auch stärker betroffen, weil sie a. später zu schwitzen anfangen und b. auch weniger schwitzen in der Regel.
Und dann eben braucht man natürlich auch das Wasser, das
natürlich.
Man verschwitzen kann.
Genau.
Also genug trinken ist total wichtig.
Genug trinken, ja, absolut. Mhm. Und natürlich auch nicht nur Wasser trinken, sondern auch Elektrolyte zuführen. Ja,
weil beim Schwitzen natürlich nicht reines Wasser abgegeben wird, sondern
richtig,
man
ja.
verliert da einiges an Elektrolyten. Deswegen sollte man eigentlich Suppe essen, oder?
Ja, das möchte man vielleicht nicht so gern, weil es warm ist, aber wäre eigentlich ganz gut.
Jetzt da sind wir irgendwie so bei den eigenen Handlungen, also dass man bei der Mittagshitze nicht rausgehen soll, mit Kopfbedeckung sich bewegen soll. Oder was ich in letzter Zeit entdeckt habe, ist tatsächlich der Sonnenschirm, was in asiatischen Ländern schon sehr verbreitet ist, um sich vor der direkten Sonneneinstrahlung zu schützen. Nichtsdestotrotz, die Städte heizen sich auf, immer mehr, immer mehr. Es sind die vielen versiegelten Oberflächen, es sind die parkenden Autos, die sich irrsinnig aufhitzen. Und dann haben wir Gebäude, die auch schlecht wärmeisoliert sind. Also im Prinzip haben wir in der Stadt kaum Möglichkeit, Rückzugsorte zu finden, wo man sich wirklich abkühlen kann, oder?
Das ist richtig, ja. Also das nennt man auch den Wärmeinsel-Effekt, der eben in der Stadt besonders stark greift und besonders in den Nächten. Also es sind vor allem die Nächte, die eben sehr heiß sind und kaum Abkühlung erfahren. Das ist ganz anders im Umland. In der Stadt, die Stadt speichert und fängt sozusagen sehr viel Hitze ein, ohne dass die sehr schnell wieder abgegeben werden kann. Das führt eben dann dazu, dass es eben Tropennächte gibt. Das sind in der Regel Nächte mit über oder Minimumtemperatur von 20 Grad. Und das ist tatsächlich auch der Prädiktor für die meisten Sterbefälle oder auch Krankenhausaufnahmen, die in Relation zur Hitze stehen.
Also die Hitze am Tag ist gar nicht so schlimm wie die Hitze in der Nacht?
Die Hitze in der Nacht ist noch mal schlimmer, die Hitze am Tag natürlich auch. Da ist vor allem eben diese Strahlungstemperatur entscheidend. Und da kommen wir wieder zum Thema Baum und grüne Städte. Der Baum hat eben diese wunderbare Funktion, diese Strahlungstemperatur abzuschirmen, eine Verschattung zu bieten und gleichzeitig durch die Evapotranspiration auch zu kühlen.
Genau, also im Prinzip schwitzen der Bäume auch, wenn man so sagen möchte. Und dadurch, dass die auch Wasser verdunsten, sind die wirklich eigentlich Klimaanlagen, anders als ein Sonnenschirm. der macht zwar Schatten, aber die Klimaanlagenfunktion, die ist gerade ausgefallen.
Und noch viel besser als die Klimaanlage, weil die Klimaanlage ja auch Wärme produziert und Energie braucht. Und der Baum braucht Sonnenenergie und die haben wir ausreichend. Und ja, das ist eigentlich die viel bessere Lösung und tatsächlich auch die viel zugänglichere Lösung breit durch die Gesellschaft durch. Wenn man jetzt auch an sozial benachteiligte Menschen denkt, die sich vielleicht keine Klimaanlage leisten können, speziell jetzt auch die Instandhaltung der Geräte, wenn es dann in diesen Grätzeln schöne Parkanlagen gibt oder auch kleine Gartenstraßen, Grätzloasen, Bäume, Straßenbäume gibt, dann ist das der ideale Aufenthaltsort für eben alle Menschen.
In Wien wird ja genau aus dem Grund aktuell sehr viel entsiegelt. Also eben das, was vorher Asphalt war, das werden dann Staudenbeete, es werden Bäume gepflanzt, es gibt Wasserspiele. Wirklich quer durch alle Bezirke sieht man diese Projekte aufpoppen. Ist Wien gerecht dahingehend, dass alle Menschen gleichermaßen Zugang haben zu Grünflächen, wo sie sich wirklich eben diese Erfrischung holen können?
Tatsächlich gibt es da ein spannendes Phänomen, auch vor allem im Westen von Wien. Also da jetzt, wenn man an Otterkring denkt oder auch an den 15. Wiener Gemeindebezirk, das sind ja eigentlich Außenbezirke, die in der Nähe des Wienerwaldes wohnen. Man würde meinen, dass die nicht zu diesen heißesten Stadtteilen gehören, aber genau das tun sie auch durch diese dichte Bebauung, durch diesen wenigen Grünraum, weil das eben ArbeiterInnenbezirke sind, die historisch so entstanden sind und sehr dicht bebaut sind, sehr enge Wohnbauten da aneinander gebaut worden sind. Und eigentlich diese Kaltluftschleusen, also sprich diese kalte Luft, die aus dem System vom Wienerwald kommt, blockiert. Und das ist darauf zurückzuführen, dass es eben so sozioökonomische Randgruppierungen unserer Gesellschaft da vor allem hinziehen mussten. Genau.
Also eben in bestimmten Gegenden, wo tatsächlich Wohnraum vergleichsweise günstig ist, ist auch der Grünraum rar. Und das heißt eigentlich, wenn wir über Hitzebedrohung sprechen, dann ist das sozial alles andere als gerecht. Nicht nur deswegen, weil Menschen mit geringerem Einkommen in der Regel auch Jobs haben, die im Freien sind oder körperliche Anstrengung erfordern, rund ums ganze Jahr, sondern auch deswegen, weil sie dann, wenn sie nach Hause kommen, in ihrer Wohnung auch keine Erholung finden.
Richtig, ja. Also diese Menschen sind eigentlich durchgängig von Hitze Hitze ausgesetzt. Wenn man aber auch an wohnungslose Menschen denkt zum Beispiel, die sind ja wirklich von direkter Sonneneinstrahlung bedroht, ständig und haben kaum Zufluchtsorte. Und das sind auch Menschen unserer Gesellschaft, die wir nicht vergessen dürfen, wenn es ums Thema Hitze geht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch öffentliche Cooling-Spots für alle zugänglich macht, dass man eben nicht nur empfiehlt, in kühle Einkaufszentren zu gehen, wo diese Menschen eben keinen Zugang finden, sondern auch in barrierefreien öffentlichen Parks mit Verschattung eben Grünflächen zugänglich macht. Ja.
Jetzt an einem Tag wie heute, da muss man schon sagen, es ist sogar in einem Park doch noch ordentlich heiß. Also selbst wenn ich mich in einen Baumschatten setze, ist es jetzt noch nicht angenehm kühl. Natürlich im Vergleich zu einer asphaltierten Straße ist es ein Paradies. Reicht es, Parks zur Verfügung zu stellen für Menschen, die eben keinen Ausweg sonst haben?
Also es gibt ja auch den Hitzeaktionsplan in Wien zum Beispiel, der dann wirklich herausarbeitet, welche Cooling-Spots gibt es, welches Angebot gibt es und wer ist dafür verantwortlich und zuständig. Das muss wirklich koordiniert werden. Es reicht nicht, wenn man etwas einfach nur anbietet. Es braucht wirklich ein systemübergreifende, schriftlich festgelegte und koordinierte Orientierung dafür.
Jetzt eben in der ersten großen Hitzewelle 2026 haben ja auch Kirchen geöffnet und haben gesagt, kommt in die Kirche. Das sind in der Regel alte Gebäude mit dicken Mauern. die heizen sich nicht so schnell auf. Das ist natürlich auch irgendwie so eine Rolle, die unterschiedliche jetzt Institutionen, aber auch Unternehmen spielen können in diesem Aktionsplan, dass sie sagen, okay, wir haben hier das Angebot, bitte kommt, ihr Menschen, die es wirklich nötig habt. Wird das angenommen und hat das auch einen Effekt? Weißt du dazu was?
Ich glaube, entscheidend ist auch, dass eben nicht nur etwas nur angeboten wird, sondern dass das auch ankommt bei betroffenen Menschen.
Mhm. Also die Kommunikation ist entscheidend.
Die Kommunikation ist entscheidend, richtig, ja. Also da eben auch mit zum Beispiel dem SFW.
Frohsoziales Wien, meinst
genau,
du?
Genau, ja.
FSW.
FSW, zusammenzuarbeiten oder generell mit Organisationen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, damit wirklich diese Kommunikation einfach läuft und fließt und das auch ankommt.
Wenn wir jetzt über Hitze sprechen, also in den letzten Tagen gab es auch immer wieder so Schlagzeilen, wie viele Hitzetote es heuer bereits gegeben hat in Österreich, Deutschland. Ist das etwas, womit wir rechnen müssen in der Zukunft, dass diese Zahlen noch weiter in die Höhe gehen werden? Und was können wir eigentlich tun, damit die Hitze nicht zur Haupttodesursache in Europa wird?
Also wir hatten in Wien ja 2024 ein sehr heißes Jahr, das war das heißeste Jahr. Und wir haben jetzt mit Juni schon 300, ungefähr errechnete 300 hitzeassoziierte Tote. Das ist von der AGES, das Hitzemomo, also Mortalitätsraten, die da berechnet werden. Und da sind wir schon bei ungefähr einem Drittel angekommen im Vergleich zu 2024 über die komplette Sommerperiode. Das heißt, es ist zu erwarten, dass wir eben einen besonders heißen Sommer haben, diese Hitzemortalitätsraten weiter steigen werden, auch in Zukunft. Zusätzlich kommt auch dazu, und das ist vermutlich sogar der viel wichtigere Faktor, ist, dass wir auch eine demografische Alterung erleben. Also die Gruppe an Vulnerablen, das sind eben über 65-Jährige, die wächst weiter an. Eine Verjüngung kann man in Wien beobachten, aber sonst geht es sehr langsam voran. Und dadurch, dass diese Gruppe an Vulnerablen weiter steigt, ist auch zu erwarten, dass eben diese Mortalitätsraten höher werden. Allerdings kann man auch beobachten, dass im Vergleich zu den letzten Jahren, obwohl das Klima heißer geworden ist, diese Mortalitätsraten auch einen Rückgang verzeichnen. Also es gibt auch Anpassungsstrategien scheinbar, oder es ist auch eine natürliche Selektion, man weiß es nicht so genau.
Also die natürliche Selektion, meinst du irgendwie so diejenigen, die wirklich besonders anfällig sind, eben an Hitze zu sterben? Die sterben früh und dann erholt sich das System ein bisschen, bis es dann nochmal einen Sprung heißer wird, genau. Und dann sozusagen das Ganze sich wieder verschlimmert. Ist Sterben an Hitze das Einzige, wovor wir uns fürchten müssen, was jetzt die Gesundheit betrifft? Also ich finde Hitze schrecklich, muss ich ganz persönlich sagen. Ich weiß, dass mein Hirn nicht mehr funktioniert. Ich werde dann auch ein bisschen grantig. Ansonsten glaube ich, eben meine Gesundheit beeinträchtigt, so viel ich merke, nicht so sehr. Aber ist die Gesundheit vorm Sterben auch schon beeinträchtigt?
Absolut, ja. Also die eben tatsächlich versterben, sind eben oft Menschen mit kardiovaskulären Erkrankungen. Also das ist der größte Risikofaktor, was die Mortalität angeht, weil das eben etwas ist, was sehr schnell greift und sehr schnell passiert und diese Personen es oft nicht einmal ins Krankenhaus schaffen. Und alle anderen, das sind dann oft respiratorisch, also Lungenwegserkrankte oder Menschen, die Diabetes haben, anders chronisch Erkrankte, eben Menschen über 65, genau, all diese Personen, auch Schwangere und Kinder sind davon besonders betroffen und da setzt das schon viel früher an, dass Hitze eben die Gesundheit schon beeinträchtigt.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind wahrscheinlich auch deswegen ganz besondere Risikofaktoren, weil unser Kreislauf ja auf Hochtouren laufen muss, damit wir eben dieses Kühlen überhaupt hinkriegen, oder?
Genau, das ist das, wovor ich vorhin gesprochen habe, dass eben der Körper ständig versucht, warme also von dem Körperkern warmes Blut an, nach außen zu tragen und damit an die Hautoberfläche transportiert. Und das bedeutet einfach, dass das Herz nochmal mehr leisten muss.
Mhm. Und deswegen ist man in der Hitze auch so schnell außer Atem,
richtig,
ne? Weil
ja.
man sich so anstrengt, einfach nur um zu kühlen.
Genau.
Das kostet schon ganz schön ordentlich Energie. Jetzt die meisten von uns stellen das aber schon auch fest, dass wenn es so richtig heiß ist, dann bleibt irgendwann einmal der Hunger weg.
Das stimmt, ja. Das hängt eben mit dem Stress zusammen. Also es ist ein wahnsinniger Stress, die Hitze, eben weil der Körper versucht ständig, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und da bleiben dann eben andere Bedürfnisse wie der Appetit oder der Hunger eben wieder aus. Was natürlich besonders gefährlich ist, wenn die Wasserzufuhr eingeschränkt ist, weil Menschen vergessen, weil sie so damit beschäftigt sind, sich runterzukühlen, dass sie vielleicht auch vergessen zu trinken. Das ist besonders auch zu beobachten bei Menschen, die in Pflegeeinrichtungen wohnen oder auch bei psychisch erkrankten Menschen oder ja, jetzt zum Beispiel auch demenzerkrankte Menschen. Da muss man eben besonders gut darauf achten, dass die gut versorgt sind mit Wasser, weil auch diese Bedürfnisse einfach keine Priorität haben in diesen Ausnahmezuständen.
Also da muss man ständig dran erinnern, trink noch was. Reicht das Erinnern oder gibt es da zusätzliche Möglichkeiten, um sich zu motivieren? Also das zu wenig Trinken ist, glaube ich, wirklich ein weit verbreitetes Thema. Hast du da Tipps, wie man sich motivieren kann, mehr zu trinken?
Ja, also man kann sich, es gibt auch, wenn man jetzt ein Smartphone besitzt, gibt es auch Apps, die einen daran erinnern. Das kann ganz gut sein, dass man von außen eben daran erinnert wird, zu trinken. Oder man kann sich eine schöne Flasche mit einem großen Fassungsvolumen an den Tisch stellen und damit geht das auch schon leichter.
Also es muss einfach einem anhüpfen,
genau.
Und sich, das Wasser muss uns selbst daran erinnern, dass es eigentlich getrunken werden soll. Ne?
Ja.
Aber jetzt zurück zum Grün. Ich habe in meiner frühesten Forschungskarriere angefangen, über die positiven Auswirkungen, die Pflanzen auf uns haben, jetzt mehr auf einer psychischen Ebene, auf einer verhaltensbiologischen Ebene zu forschen. Und es gibt ja so viele tolle Effekte von Pflanzen auf uns Menschen, dass ich ja wirklich ein riesengroßer Fan bin. Also ich habe Pflanzen immer schon gemocht, wie du. Aber seitdem ich weiß, wie mächtig die sind, darin unser Leben besser zu machen, bin ich noch ein viel größerer Fan geworden. Jetzt in der Stadt haben wir die Situation, ja, es gibt Parks, es gibt vielleicht Kretzeloasen und dergleichen. Gibt es andere Möglichkeiten auch noch, um mehr Grün in die Stadt reinzubringen?
Also zum Beispiel gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wir Gebäude nutzen, Fassaden zum Beispiel, durch Fassadenbegrünungen. Noch besser sind sogenannte Living Walls, also wirklich Wände, die auch also eine biologische Vielfalt mit sich bringen und vielleicht auch Habitat für unsere städtische Fauna bieten oder auch Dächer.
Was total wichtig ist.
Absolut.
Weil gerade in der Stadt haben wir ja wirklich eine Artenvielfalt mittlerweile, die wir teilweise in ländlichen Regionen gar nicht mehr finden. Mhm. Und deswegen haben wir da als StädterInnen durchaus auch eine Verantwortung, da
Absolut.
Einen Beitrag zu leisten.
Ja.
Mhm. Die Dächer?
Die Dächer, genau. Die Dächer sind da umso besser sogar, weil sie eben auch so diese Fragmentierung, die wir doch auch in der Stadt haben, dem sehr gut entgegenwirken können und da das wieder in Verbindung setzen können.
Die Verbindung von Grünräumen ist eben vor allem für die Tiere ganz wichtig, aber auch für die Pflanzen, weil natürlich, wenn jetzt die Grünräume so weit verbreitet sind, fragmentiert eben, dann können die Tiere nicht von einem Grünraum zum nächsten hüpfen, weil dazwischen ist nur Asphalt. Und deswegen ist es so wichtig, die Dächer auch hochwertig grün zu gestalten.
Genau.
Da helfen die Dachterrassen beim Penthouse auch ein bisschen oder sind es eher die Flächenbegrünungen?
Ja, es sind, ich würde sagen, eher die Flächenbegrünungen. Also es ist schon so, dass eine Population jetzt auch ein Mindestmaß, also so wie wir auch gerne in einer ein bisschen größeren Wohnung vielleicht wohnen. So haben die das auch gern, ein bisschen ein größeres Habitat zu haben, um wirklich ein stabiles Ökosystem auch zu ermöglichen.
Und die Tiere haben es auch manchmal gerne ein bisschen nicht ganz so aufgeräumt. Also da ist es schon mal ganz gut, wenn da ein bisschen, was man in Wien so als Gstätten bezeichnet, auch zugelassen wird. Und ja, das geht halt bei den Flächenbegrünungen besser als auf der schicken Dachterrasse. Aber auch dort geht's. Also ich habe auch schon Dachterrassen gesehen, wo eben das nicht alles so geschniegelt ist, sondern wo wirklich auch Raum für Vielfalt und eben Buntheit gegeben wird. Und das ist natürlich ganz wundervoll. Ja. Auch ein wichtiger Beitrag, weil Klimakrise ist ein großes Thema, aber Biodiversitätskrise ist natürlich ein anderes Thema. Da hatte ich schon den Franz Essel zu Gast, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass der Verlust der Artenvielfalt mindestens genauso eine große Herausforderung ist für uns. Also die in den Griff zu bekommen, ist auch sehr, sehr schwierig. Wir reden sehr viel über steigende Temperaturen, aber da passiert noch ganz viel anderes nebenher. Ne?
Ja.
Wenn du jetzt über dein Projekt sprichst, ja, also bei dir geht es ja darum, wie kann sich dieses urbane Grün auf die Gesundheit auswirken? Wie gehst du da methodisch vor, um das jetzt konkret zu untersuchen?
Also in meinen derzeitigen Projekten geht es tatsächlich um Hitze, aber in einem schon abgeschlossenen Projekt, das ist das Dr. Forest Projekt, das war ein EU-gefördertes Projekt von Biodiversa in Kooperation mit ganz vielen Unis und eben unter anderem die BOKU, die Med-Uni Wien, Uni Gent, dem Helmholtz-Institut für Umweltforschung in Leipzig und auch noch ganz viele andere Partner, auch Partner in Polen. Und da haben wir wirklich groß in einem groß aufgelegt die Schnittstelle zwischen Biodiversität und Gesundheit untersucht. Und vor allem im Wienerwald eben, das war die Forschungsgruppe von der BOKU und der Med-Uni Wien, das war eine experimentelle Feldstudie und eben besonders spannend war, dass das eine randomisierte Doppelblindstudie war.
Okay, da muss ich jetzt kurz einhaken.
Ja, ja.
Okay. Also eine experimentelle Studie heißt, dass ihr ganz gezielt die Begrünung verändert habt und dann gemessen habt, wie wirkt sich der Grad an Begrünung aus. Nein?
Nein, tatsächlich war es so, dass wir uns den Wienerwald genommen haben und 66 Teilnehmende in verschiedene Plots zugeteilt haben, die einen unterschiedlichen Biodiversitätsgrad haben. Mhm. Und den haben wir so definiert, dass wir einen Plot mit nur einer Baumart, einen mit drei und einmal mit fünf und eine Kontrollgruppe, die sozusagen ein urbanes Setting.
Die Armen.
Ja, richtig. Das waren so 25%, die leider an der Straße sitzen mussten, aber es war wichtig für die Bedingungen.
Und dann habt ihr gemessen, wie es diesen Menschen geht. Also die mussten für eine knappe halbe Stunde da sitzen und die Umwelt auf sich einwirken lassen. Ich finde das ja immer sehr spannend, wenn die sitzen müssen und die Umwelt auf sich einwirken lassen, dann dürfen die ja auch nicht am Handy spielen und dergleichen. Also eine gewisse Erholung ist wahrscheinlich sogar bei den Urbanen passiert, einfach deswegen, weil sie diesen Alltagsstress weggelegt haben, oder?
Also tatsächlich bei der Wiener Waldstudie hat man das nicht beobachtet. Mhm. Da hat man gesehen, dass dort der Rückgang der positiven Affekte, also der positiven Gefühle, die wir ermittelt haben über subjektive Fragebögen zu ihrem Gefühlsempfinden, dass das in dem urbanen Setting signifikant runtergegangen ist, während das in allen Wald-Settings eben die negativen Affekte signifikant reduziert worden sind.
Also de facto im Wald haben sie sich weniger schlecht gefühlt und in der Stadt haben sie sich weniger gut gefühlt.
Genau, ja. So kann man, ja. Wir haben zusätzlich auch noch die physiologischen Marker uns angeschaut, und zwar Cortisol, also das Stresshormon. Und das hat sich auch im Wald signifikant der Spiegel gesunken.
Also auf jeden Fall in den Wald spazieren gehen, sehr empfehlenswert. Mhm. Eigentlich sollte man das täglich tun, insbesondere wenn man sich gestresst fühlt oder eben wenn einen die Hitze gerade stresst, dann ist das durchaus etwas sehr Hilfreiches. Habt ihr die Leute auch gefragt, wie sie es gefunden haben? Also hat es ihnen gefallen dort?
Ja, genau. Also wir haben eben diese Fragebögen ausfüllen lassen.
Und also die haben auch die Umgebung bewertet oder also ging es nur darum, wie es ihnen geht?
Also es ging vor allem, wie es ihnen geht. Und dadurch, dass das eben eine Doppelblindstudie war, wollten wir uns anschauen, ob unterschiedliche Diversitätsgrade einen Unterschied machen und ob diese die wahrnehmen oder nicht. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass der Plot, also sehr überraschend und entgegen unserer Annahme, dass der Plot mit geringerer Diversität den Cortisolspiegel sogar signifikant gesunken hat, während bei höherer Diversität das nicht der Fall war.
Das ist spannend.
Das ist spannend.
Was war denn der Baum in der...
Also es war eine Buche.
Ah ja, genau. Okay. Ich hätte jetzt gewettet, das war eine Rotbuche, oder?
Ja, natürlich.
Ja. Das ist der schönste Baum, ja, der tatsächlich einen extrem positiven Effekt auf Menschen hat.
Das kann natürlich auch eine Erklärung sein. Es gibt auch die Erklärung, dass so die Savannenhypothese zum Beispiel, die besagt, dass Menschen grundsätzlich auch Umgebungen präferieren, die eher offen sind, weil das evolutionsbiologisch bedingt einfach angenehmer ist für uns, vielleicht Fluchtwege kalkulieren zu können und das einfach so ein sicheres Gefühl uns bietet.
Mhm. Wenn es zu viel Gestrüpp gibt, wo sich irgendwas dahinter verbergen könnte, dann macht das Angst und dann ist sozusagen dieser Erholungseffekt schon ein bisschen reduziert. Wahrscheinlich eher eine Frage der Komplexität in dem Fall und nicht so sehr, wie viel Vielfalt ist da, sondern einfach zu viel Pflanzen insgesamt.
Genau, und auch, also wie misst man überhaupt Diversität? Also ob es wirklich ausreicht, dass man sich nur Baumarten anschaut oder ob es nicht vielleicht auch die räumliche Dimension ist.
Da würden sämtliche Biologinnen ganz massiv widersprechen und sagen, nein, natürlich irgendwie geht es um alle Lebewesen, die Biodiversität ausmachen. Und ich finde es grundsätzlich sehr, sehr spannend, weil die Hauptaussage, dass alle Waldstücke wirklich gut auf die Menschen gewirkt haben, das ist ja eben die gute Nachricht, die eben wieder betont, wie wichtig es ist, das Grün in die Stadt zu bringen, auch nicht zuletzt deswegen, weil wenn die Stadt wieder lebenswerter wird, dann wollen die Leute wieder in der Stadt wohnen und drängen nicht in den Speckgürtel und das ist auch gut für unsere Gesundheit. liebe Tanja, das war's schon.
Mhm. Ach, danke schön.
So eine halbe Stunde verfliegt wie nix, wenn wir über so ein spannendes
Absolut.
Thema reden. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke,
vielen Dank für deine Einblicke.
Gespräch.
Und toi, toi, toi für deine Diss.
Danke.
Ich hoffe, dass deine Forschung viel dazu beitragen wird, dass wir bessere Antworten haben auf die Hitze und dass unsere Gesundheit dann dank deiner Forschung weniger beeinträchtigt wird.
Super, vielen Dank.
Dankeschön. Das war's also für heute schon wieder bei Wiener Wissen. Werfen Sie bitte auch in 2 Wochen wieder ein Ohr hinter die Kulissen der Wissenschaft. Mein Name ist Elisabeth Obertsaucher und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören. Nächstes Mal geht's hoch hinaus. Die Alpen sind vom Klimawandel besonders stark betroffen. Und umso wichtiger ist es, dass es Wissenschaft gibt, die sich genau um ihren Schutz bemüht. Ich freue mich. Alles Liebe. Baba.
Das war Wiener Wissen mit redaktioneller Unterstützung des WWTF und moderiert von Verhaltensbiologin Elisabeth Obertsaucher. Alle 14 Tage Wissenschaft hautnah und aktuell. Seien Sie dabei.